Als Predigttext für den heutigen Sonntag haben wir eine Anweisung des Moses an sein Volk im 5. Mosebuch im 26. Kapitel. Und dort heißt es: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Und sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen: Ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen, und dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott: Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Amen. Liebe Gemeinde, der Fächerkatalog im heutigen Bildungsangebot ist wahrlich breit gefächert. Malen, singen und spielen lernt man schon mit 4 Jahren im Kindergarten. Dann kommt Rechnen, Schreiben, Lesen in der Grundschule. Englisch, Französisch, Latein gibt es im Gymnasium. Medizin, Philosophie oder Jurisprudenz gehört zu den Säulen einer alten Universität. Aber auch das Schreinern und Schlossern und Mauern ist bei einer Handwerkslehre zu lernen. Und wer dann noch Datenverarbeitung oder Buchführung braucht, der belegt eben einen Kurs im Volksbildungswerk. Dort gehört auch Hobbys wie Töpfern oder Ikebana oder andere Dinge gehören zum Fächerkatalog. An alles ist gedacht. Für alles ist gesorgt. Außer einem. Das Fach Danken gibt es in keiner Schule. Das Thema Danken steht in keinem Lehrplan. Die Lektion Danken kommt schlicht im Lehrangebot nicht vor. Kein Wunder, dass wir mit der Dankbarkeit nicht mehr viel am Hut haben. Wer dankt schon, wenn er morgens zur Arbeit fahren kann? Lieber schimpft er über den Stress am hellen Morgen. Wer dankt schon, wenn er abends heil aus dem Auto steigt? Lieber stöhnt er über den ewigen Stau im Berufsverkehr. Wer dankt schon freitags, wenn er 2 freie Tage vor sich hat? Lieber mault er über das ausgerechnet schlechte Wetter am Wochenende. Wer dankt schon, wenn er am 1. oder 31. sein Geld überwiesen bekommt? Lieber krandelt er über solch ein Hungerlohn für seine Spitzenleistung. In Sachen Dankbarkeit gehören wir zu den Unterentwickelten. Weil aber das Danken für den Menschen so wichtig ist wie das ABC für den Erstklässler oder das große Einmaleins für den Penäler. Deshalb müssen wir das Danken wieder lernen. So wie jener Bauer im alten Israel. Irgendwo im jordanischen Tiefland oder judäischen Gebirge war er zu Hause. Interessanterweise ging er nicht hinaus aufs Feld. Dort sah er wohl das wogende Getreide und das schießende Kraut, aber auch das dürre Land und die verbrannte Erde. Genauso, wie wir das auch sehen, wenn wir Bilder von den Kornkammern Kanadas oder Obstplantagen Kaliforniens, aber auch von den Trockengebieten Südindiens und dem Hungergürtel Afrikas am Bildschirm verfolgen. Unsere Welt ist keine Schule der Dankbarkeit und Danken kommt nicht durch Sehen. Auffallenderweise geht jener Bauer auch nicht hinein ins Haus. Dort hört er wohl das Singen der Kinder und das fröhliche Geschrei der Leute, aber auch das Seufzen und das Stöhnen, so wie wir das auch hören können, wenn wir daheim offene Ohren für das Singen der Kinder und das Glück der Liebenden, aber auch das Stöhnen der Alten und die Last der Kranken haben. Unser Haus ist auch keine Schule der Dankbarkeit und Danken kommt nicht durchs Hören. Unser Bauer ging also nicht hinaus aufs Feld und nicht hinein ins Haus, sondern er ging hinauf in den Tempel. Dort stellte er seinen Korb voller Früchte ab, legte seine verschafften Hände zusammen und dachte mit jenem uralten Glaubensbekenntnis an den Vatergott. So wurde er ein dankbarer Mensch und er will uns diesen Lernschritt auch ermöglichen. Also gehen wir nicht hinaus oder nicht hinein, sondern gehen wir auch hinauf. Jedes Gotteshaus ist eine Hochschule der Dankbarkeit. Und Danken kommt durchs Denken. Denken wir an den Vatergott. Jede Ehre weist wie ein Wegzeiger auf ihn hin. Denken wir an den Allmächtigen. Jede Knolle ist ein Beweisstück seiner Gegenwart. Denken wir an den Schöpfer Himmels und der Erden. Jede Frucht ist doch ein Liebeszeichen seines Herzens. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Dankbarkeit ist Denkarbeit. Und dieses älteste Glaubensbekenntnis will uns dabei auf die richtigen Gedanken bringen. Also, zum Ersten, denke an seinen starken Arm. Israel schmachtete in Ägypten. Eigentlich waren sie mit höchststaatlicher Genehmigung in das Land eingewandert und hatten als freie Bürger ihren Lebensunterhalt redlich verdient. Aber dann gerieten sie immer mehr unter den Arm des Pharaos, der sie zu Gastarbeitern stempelte und diese billigen Arbeitskräfte schamlos ausnützte. Im Kulturland war Israel gefangen. In Pithom brannten sie Ziegel, in Ramses bauten sie Häuser, am Nil wuchteten sie riesige Quadersteine und schichteten sie zu Pyramiden auf. Doch in Israel waren sie gefangen. Aber dann trat Gottes starker Arm in Aktion. Die ägyptische Hochkonjunktur geriet durch göttliche Dämpfungsmaßnahmen in die Rezession. Eine allgemeine Verdunklung und Verdüsterung zog über dieses geplagte Land. Schließlich befiel noch eine unheimliche Krankheit die Jugend und raffte die Zukunft des Landes hinweg. Dieses Volk Israel konnte aus seinem Gefängnis gehen. Mit Sack und Pack machten sie sich auf und davon. Immer wieder brach jener Jubel auf. Sein starker Arm führte uns heraus. Und dies ist 1400 Jahre später nicht viel anders. Aussätzige sitzen in ihrer Isolierstation gefangen. Die Krankheit hat sie fest im Griff. Aber Jesus sieht das und sagt, zeigt euch den Priestern und 10 kommen mit heiler Haut davon. Oder Taube sitzen in ihrem Gefängnis der Einsamkeit. Nichts geht mir durch die Ohren, aber Jesus sieht das und sagt, Hephata, tue dich auf. Und Menschen erleben eine neue Wirklichkeit. Oder 2 Besessene sitzen in der Höhle gefangen, die Teufel kennen kein Pardon. Aber Jesus sieht das und sagt, geht heraus und sie erleben eine neue Freiheit. Liebe Freunde, nun gibt es doch kein Gefängnis mehr, das er nicht öffnen könnte. Nun gibt es doch keine Kette mehr, die er nicht lösen könnte. Nun gibt es doch keine Gefangenschaft mehr, die er nicht beenden könnte, denn Jesus ist der starke Arm Gottes. Wer in die Bindung von Menschen geraten ist, wer denke daran, er führet heraus. Wer unter den Druck der Verhältnisse geraten ist, der denke daran, er führet heraus. Wer in die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen geraten ist, der denke daran, er führet heraus. Wer unter der Last der Schuld liegt, der denke daran, er führt heraus. Nicht einmal der Gerger des Todes kann uns mehr ängstigen, weil er am Ostermorgen diesen Tod bezwungen hat und uns einen neuen Weg gezeigt. Er hat 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Wer an seinen starken Arm denkt, der dankt. Aber auch das Zweite, nämlich denke an seine offene Hand. Israel marschierte dann durch die Wüste. Anfang ging es mit Schwung durch das unwegsame Gelände und Mann und Maus freuten sich an dieser neu gewonnenen Freiheit. Aber dann ließen sie die Flügel hängen. In Schur war kein Tropfen Wasser mehr. In Mara war nur noch Salzwasser aufzutreiben. Und in Sinn war auch der letzte Riegel Brot aufgezehrt. Die Kinder schrien, Mama, Durst, Durst! Und die Erwachsenen stöhnten, Hunger, Hunger! Israel war in der Wüste am Ende. Und dann trat Gottes offene Hand in Aktion. Eines Abends rauschte es am Himmel und dann war das ganze Land von köstlichen Wachteln bedeckt. Jeder griff nach dieser Delikatesse und schnitt sie in die Pfanne. Und morgens wurden die frischen Brötchen dazu geliefert. Gratis, frei Haus, direkt von oben. Manna, Vollwertkost, ökologisch, einwandfrei, mit Honiggeschmack. Wie das schmeckte. Wahrscheinlich so, wie jenes Stück Bauernbrot im Sommer 1945, das wir gegen 5 Feuersteine eingehandelt hatten. Echter Lachs mit Kaviar hätte nicht besser schmecken können. Israel konnte wieder seines Weges ziehen. Die Karawane kam wieder in Trab. Es ging weiter und ging wieder los. Jeder wusste es. Seine offene Hand gibt uns genug. Und 1400 Jahre später war es wieder nicht anders. 5000 Menschen waren am Galiläischen Meer, dort am Ostufer, am Ende. Auf die Schnelle war eine Marschverpflegung nicht zu beschaffen. Aber Jesus sah das und sagte, lass dieses Volk lagern. Und alle wurden satt und 12 Körbe blieben auch noch übrig. Oder da waren es 12 Jünger am Passahmahl in Jerusalem am Ende. Sie wussten, dass das letzte Stündlein ihres Meisters geschlagen hat. Und Jesus wusste das. Und dann nahm er das Brot und gab es durch die Reihen. Und im Abendmahl wussten sie, werden wir immer still und satt werden. Oder da waren es 2 einsame Wanderer. Die Totalkatastrophe von Karfreitag hat sie ganz fertig gemacht. Aber Jesus sah das und er brach das Abendbrot mit ihnen. Und sie stürzten zurück und sie posaunten es hinaus. Der Herr ist auferstanden. Liebe Freunde, nun gibt es doch keinen Hunger mehr, den er nicht stillen könnte. Nun gibt es doch keinen Durst mehr, den er nicht löschen könnte. Nun gibt es doch keine Wüste mehr, die er nicht in einen Garten verwandeln könnte. Denn Jesus ist die offene Hand Gottes. Oft denken wir nicht mehr daran. So wie damals nach dem Kriege, als wir Kinder zum Frühstück nur Röstkartoffeln ohne Fett und eine Scheibe Brot bekamen. Der Mutter tat das weh und heimlich wischte sie die Tränen aus den Augen. Hunger hatten wir, Bärenhunger. Aber alle sechs sind wir groß und alt geworden und können und müssen dies heute bestätigen. Seine Hand, seine offene Hand gibt uns genug. Oder als wir in diesem Frühjahr und Sommer immer wieder an den regenverhangenen Himmel hinaufschauten und uns dachten mit den Bauern, ob denn bei diesem Wetter überhaupt etwas reifen könnte. Und heute, angesichts dieses Erntealtars, müssen wir es doch hier in der großen Gemeinde gemeinsam, unisono, einstimmig bekennen. Seine Hand gibt uns genug. Denken wir daran, wenn wieder Tage kommen, die uns nicht gefallen. Wege, die uns so ängstigen, Wüsten, die heißer sind, als die Wüste sind, denken wir daran, seine offene Hand gibt uns immer genug. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht, das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. Wer an seine offene Hand denkt, die noch einmal überdeutlich am Karfreitag am Kreuz sich sehen ließ, wer an die offene Hand Jesu denkt, der dankt. Aber auch dieses Dritte, nämlich denkt an seinen großen Finger. Israel lebte schließlich in Kana. Anfangs hatten sie unter äußerem Druck und inneren Spannungen zu leiden, aber dann blühte das Land auf. Am Bach Eschkol reiften die Trauben, in Timna blühte der Weizen. Im ganzen Land konnte geerntet werden. Von Sidon im Norden bis Beersheba im Süden. Überall erstreckte sich jenes Land, in dem Milch und Honig floss. In Kanaan war Israel reich geworden. Und dann trat auf einmal Gottes Finger in Aktion. Bitte, das war kein drohender Zeigefinger, der ihnen Angst einjagen. Das war auch kein moralischer Zeigefinger, der ihnen ein schlechtes Gewissen machen wollte. Unser Herr ist kein moralinsaurer Landesherr, der den Leuten das Glück nicht gönnt. Ihr sollt euch freuen, steht hier extra und stand hier extra in diesem Text aufgeführt. Ihr sollt fröhlich sein über alles Gut. Ihr sollt fröhlich sein über alles Gute essen. Ihr sollt fröhlich sein über alles Gute wohnen. Ihr sollt fröhlich sein über alles Gute verdienen. Aber ihr sollt dabei den nicht übersehen, der so nicht fröhlich sein kann. Sein Finger ist ein ausgestreckter Zeigefinger auf den, der weniger oder nichts hat. Damals war es der Levit und der Fremdling. 1400 Jahre später war es der Blinde und der Besessene. Wer ist es heute? Sicher, das Kind in Bangladesch gehört dazu, das im wahrsten Sinne des Wortes am Hungertuch nagt. Und der Bauer in Peru gehört dazu, der nur mit Saatkartoffeln, mit neuen Saatkartoffeln überleben kann. Aber auch jenes Mädchen gehört dazu, das mitten unter uns in der eigenen Familie völlig unverstanden leben muss. Oder jener junge Mann, der wegen eines Unfalls im Rollstuhl leben muss. Oder jener alter Vater, der im Altersheim sitzt und auf einen Besuch oder wenigstens auf einen Anruf wartet. Ist's nicht so? Jeder von uns hier kennt wenigstens einen einzigen Namen. Ein Mensch, der auf ihn wartet. Auf seinen Besuch, auf seinen Zuspruch, auf seine Liebe, auf sein Geld. Und wenn Sie den Namen jetzt vor Augen haben, Jesus zeigt mit seinem Finger auf ihn und sagt, sei doch barmherzig. So, wie ich mit euch auch in diesem Jahr barmherzig gewesen bin. Gebt, so wie ich euch gegeben habe. Und geben ist seliger als nehmen. Liebe Freunde, ob wir im Fach Dankbarkeit ein Kapitel dazugelernt haben. Danken und Denken hieß das Thema. Denken wir an seinen starken Arm. Denken wir an seine offene Hand. Denken wir an seinen großen Finger. Denken wir doch wieder an diesen Herrn, der nach Luther ein Backofen voller Liebe ist. Darin werden keine kleinen Brötchen gebacken, sondern daraus kommt das Brot des Lebens, von dem wir alle satt werden können. Deshalb danke, Herr. Amen.